Könnt mich gut verstehen. Ja, es war ein etwas holpriger Start heute Morgen. Das ist mit der Technik. Ich kenne das auch. Ich gebe ja auch Unterricht so bei Auszubildenden. Und das ist auch, wenn der Beamer die Technik nicht funktioniert, dann ist man irgendwie immer ein bisschen aufgeschmissen. Muss sich da manchmal behelfen. Aber ich denke mal, wenn wir mal 2000 Jahre zurückdenken, als Jesus gelebt hat, da gab es sowas ja alles gar nicht. Es gab keine Technik. Die Leute haben sich einfach so versammelt, haben miteinander gesprochen, gebetet, gesungen, wie wir es auch gemacht haben. Das geht ja. Manchmal ist Technik, lenkt manchmal auch ganz schön ab und so konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ne? Danke auch für dein Lied. Merci, Monsieur. War sehr schön. Fand ich gut. Genau. Und so möchte ich einfach mal starten. Ich beginne mal mit einer Frage. Es ist ja immer wichtig, so lernt man das, oder das weiß man ja auch, so die Aufmerksamkeit der Leute am besten am Anfang gleich zu kriegen, dass die Leute dabei sind und mit ihrem Geist und am besten auch mit dem Herzen dabei sind und so. Und da sind Fragen immer gut, weil Fragen, da beschäftigt man sich mit. Und so möchte ich euch fragen, wie schafft man es als Kind, seinen Willen bei den Eltern am besten durchzusetzen? Wie war es bei euch? Was war das Erfolgsrezept? Da ist jeder anders. Das hängt vom Charakter ab, hängt natürlich von den Eltern ab. Habt ihr zum Beispiel geschmollt, euch zurückgezogen, wenn ihr irgendwas nicht bekommen habt, wart ihr beleidigt und habt gehofft, eure Eltern so irgendwie doch noch so... Ja, damals waren auch noch ein bisschen andere Zeiten. Oder habt ihr vielleicht geweint, geheult, in der Hoffnung, ein bisschen Mitleid bei den Eltern zu erreichen, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben und gesagt, okay, dann kriegst du das jetzt. Ne, kennt man diese Geschichten, Supermarkt, die Kinder, die vor der Kasse anfangen zu weinen, zu quengeln und manche geben danach, ist auch schwierig. Also ich habe ja keine Kinder, aber in der Situation, was macht man da? Das ist sicherlich auch nicht so einfach. Oder wart ihr vielleicht sogar gewalttätig? Das klingt jetzt so dramatisch, aber ich kenne das so aus Filmen, wo Kinder auf ihre Eltern so einprügeln, so ein bisschen einfach, weil sie sich so ärgern und sagen, ja nun gib mir das doch endlich mal. Oder andere versuchen es mit Scham, ne? Irgendwer sagte dazu mit den Kulleraugen, ne? Gerade als Mädchen hat man dann manchmal vielleicht beim Papa doch ganz gute Chancen. Oder andere wieder, die diskutieren, so machen auf der Sachebene, habt ihr mit euren Eltern diskutiert, und was, warum denn nicht, warum darf ich das denn nicht, versucht schlagfertige Argumente hervorzubringen, ganz unterschiedlich. Und je nachdem, mal hat man Erfolg damit und mal nicht. In der heutigen Predigt soll es um das Gebet gehen. Dann kann man fragen, ja, und was hat das jetzt mit meiner Frage irgendwie zu tun? Ja, da habe ich ja gefragt, wie man als Kind seinen Willen bei den Eltern am besten durchsetzen kann. Ja, vielleicht macht das schon Klick. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Wenn wir mit Gott, unserem himmlischen Vater, sprechen, da haben wir vielleicht auch manchmal so unsere Tricks oder versuchen, Mensch, wie schaffe ich es, dass Gott auf meine Gebete eingeht, dass er das tut, was ich will. Und dann fragt man ihn, wie sehen denn unsere Bitten, wie sehen unsere Gebete aus? Und dazu gibt unser heutiger Predigttext gibt eine Antwort darauf. Wenn ich gleich die Überschrift sage, dann wisst ihr schon, in welche Richtung das da geht. Da geht es nämlich um das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Und da vielleicht klingelt es bei manchen schon und sagt, ah ja, und so weiß ungefähr schon. Bei mir ging es so ein bisschen so, manchmal vermengt man da auch im Kopf was. Es gibt ja so viele ähnliche Gleichnisse, Geschichten. Und insofern ist es gut, dass wir uns damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Diese Geschichte, dieses Gleichnis steht in Lukas 18, in den Versen 1 bis 8. Lukas 18, 1 bis 8. Und ich lese nach dieser Neues Leben Übersetzung. Das ist so eine moderne Übersetzung. Mal gucken, was dort steht. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der dem Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr Jesus sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Amen. Ja, Jesus hat ja ganz viel in Gleichnissen gesprochen. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, und jedete, es gab nichts, was Jesus nicht mit Gleichnissen, ich sag mal, ausschmückte, illustrierte, weil er einfach wusste, durch diese Bildersprache erreicht man die Menschen leichter als mit abstrakten, theoretischen Abhandlungen. Manchmal fragt man sich dann auch, ja, warum erzählt Jesus das eigentlich? Und er erzählt was und dann die Jünger fragen ihn hinterher, ja, was wolltest du uns damit eigentlich sagen? Hier ist es anders. Hier wird es gleich so eingeleitet. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, und jetzt wird gleich gesagt, worum es da geht, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Also das war Jesus wichtig, dass man einfach beständig betet und dranbleibt an ihm. Also die Wichtigkeit des permanenten Gebetes, das wird hier betont. Und da habe ich mal so überlegt, oder da fielen mir dann so ein paar Bibelstellen ein. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, als ich hier gepredigt habe. Da habe ich kurz von der eisernen Hochzeit meiner Eltern gesprochen und der Trauvers, den sie bekommen haben vor 65 Jahren, steht in Römer 12, Vers 12, ein bekannter Vers, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an Gebet. Das war das, was sie so begleitet hat und das haben sie gemacht. Die 65 Jahre lang, natürlich, wie bei den meisten, mit Aufs und Abs und so weiter. Meine Mutter ist gerade im Krankenhaus, es ist nichts so ganz dramatisch, es sind Gallensteine, aber trotzdem, ne? Und da ist es eben auch so, immer wieder die Hoffnung zu haben, aber wenn, das ist sehr schmerzhaft, wenn sie dann eben Schmerzen hat, dann auch geduldig zu sein, Geduld zu haben und zu beten. Also wir haben ja vorhin von der Technik gesprochen, die moderne Technik, das ist ja auch WhatsApp zum Beispiel, kennt ihr sicher, die meisten von euch werden das sicher kennen, diese Sprachnachrichten. Und meine Mutter mit 84 Jahren macht da auch noch mit, ne? Sie hat da WhatsApp und aus dem Krankenhaus sendet sie manchmal kleine Botschaften und dann, also wenn du das noch kannst, dann ist es zumindest nicht ganz so schlimm. Und das finde ich ja auch schön. Also es gibt auch tolle Sachen. Man muss nicht alles machen. Aber es ist schon, mein Vater, der ist 86, der traut sich da nicht ran. Also er will das nicht mehr, was ich auch verstehen kann. Aber schön, wenn zumindest dann einer das hat. Also das hat sie auch so durchgetragen, sie, und ich glaube, das ist für uns alle so ein Geheimnis, eben im Gebet dran zu bleiben, im Gebet zu ringen, nicht müde zu werden. Und während ich das so sage, muss ich mal ehrlich sein und sagen, da hat Jesus mich eigentlich schon erwischt, weil ich bin kein großer Beter. Ist leider so, kann man sagen, es gibt Leute, die haben richtig so einen Gebetsgeist und beten viel und das finde ich auch toll. Aber gut, die Gaben sind eben auch unterschiedlich verteilt und trotzdem ist es mir auch klar, dass Gebet sehr wichtig ist und ich bin irgendwo auch ständig, wie man so sagt, betet ununterbrochen mit Gott im Gebet. Aber das ist natürlich auch ein Text für mich, vielleicht auch für euch. Von Jesu Jüngern jedenfalls wissen wir, wie enttäuscht Jesus von ihnen in dieser Hinsicht war. Gerade in seinen schwersten Stunden, bei seiner Verhaftung, als er seine Jünger bittet, für und mit ihm zu beten, muss er bei der Rückkehr zu seinen eingeschlafenen Nachfolgern enttäuscht feststellen: Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Also leider scheint es vielen Nachfolger Jesu so zu gehen, dass sie nicht gut im beharrlichen Beten sind, dass sie sich leicht ablenken lassen oder sogar beim Gebet einschlafen. Dabei ist das Gebet die Verbindung zu Gott, zu Christus. Das ist so wichtig, dass wir die Verbindung zu ihm nicht abreißen lassen. Suchen wir das Angesicht, suchen wir die Nähe Gottes. Und dann erzählt Jesus ein etwas merkwürdiges Gleichnis. Finde ich, es schließt sich einem vielleicht nicht ganz auf den ersten Blick. In einer nicht näher bezeichneten Stadt lebte ein Richter. Soweit, so gut, jedenfalls nichts Besonderes. In jeder Stadt, so steht es schon im 5. Buch Mose, sollten Stadtrichter eingesetzt werden. Richter waren und sind wichtige Personen, die im Einzelfall sehr viel Macht haben. Sie entscheiden über Schicksale von Menschen, ob jemand eine Geldstrafe erhält, ins Gefängnis muss oder sogar zum Tode verurteilt wird. In einem Rechtsstaat gilt aus gutem Grund das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit. Das heißt, eine Regierung kann zum Beispiel einen Richter nicht einfach absetzen, wenn sie mit seinen Urteilen nicht einverstanden ist. Was meinst du jetzt?
Manche Regierende können das, Entschuldigung, die einfach absetzen.
Aber ich sprach von einem Rechtsstaat, also in Deutschland zum Beispiel, nein, das ist tatsächlich nicht bekannt. Ich kann, weil ich ja selber auch zum Gericht gehe, und also fürs Sozialgericht, für die Deutsche Rentenversicherung, und da weiß ich vom Bundessozialgericht zum Beispiel, da gab es einen Richter, also Bundessozialgericht ist ja das höchste Sozialgericht, da gab es einen Richter, der hat merkwürdige Urteile gefällt, die irgendwie merkwürdig, und alle sagten, ah Mensch, irgendwie das geht nicht. Aber man konnte ihn nicht einfach absetzen. Ne? Dann gab es andere Kammern, die haben dann gegenteilig entschieden, und das war schwierig. Und dann hat man das irgendwann so gelöst, dass man einen Geschäftsverteilungsplan hat. Da hat man bei dem Bundessozialgericht nachher gesagt, er ist nicht mehr für die Rentenversicherung zuständig, er kümmert sich um, weiß ich nicht, Kassenarztangelegenheiten oder irgend sowas. Und da hat man ihn so ein bisschen ausgebotet, aber einfach absetzen ging nicht. Aber das ist genau ein Kennzeichen von Unrechtsstaaten. Ne? Also wisst ihr vielleicht, in Polen gibt es ja große Diskussionen, was ist da mit den Richtern? Das ist, aber für einen Rechtsstaat ist es eben wichtig, dass eben nicht einfach die Regierung sagen kann, so weg mit den Richtern, sondern es gibt ja die Gewaltenteilung, das Parlament, was die Gesetze erlässt, dann die Regierung, die Exekutive, die die Gesetze ausführt, und das Gericht, was das alles im Einzelfall kontrolliert. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Aber das bedeutet auch, dass ein Richter quasi machen kann, was er will. Ich habe das eben so ein bisschen ja mal geschildert. Und wenn jemand charakterlich ungeeignet ist, dann kann man ihm nur schwer beikommen. Da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Und so ist es auch in unserer Erzählung. Wir lesen, dass der Richter hier, nicht alle, aber dieser Richter hier, war ein harter und gottloser Mann, der dem Menschen mit Verachtung begegnet. Er weiß sich vor Gott nicht verantwortlich und kümmert sich nicht darum, was Menschen über ihn reden. Auf berechtigte Klagen über seine Rechtsprechung achtet er nicht. Er ist sich nämlich seiner Position und seiner Machtbefugnis wohl bewusst. Seine Urteile spricht er nicht objektiv, so wie es sein sollte, ohne Ansehen der Person. Das erwartet man eigentlich von einem Richter. Das macht er nicht, sondern allzu oft auch in Abhängigkeit von einer möglichen Gegenleistung. Es gibt ja diesen Satz, gibst du mir, so gebe ich dir. Eine Hand wäscht die andere, sowas. Im negativen Sinne ist das möglich und scheint hier so gewesen zu sein. Eine schutz- und wehrlose Witwe, die keine natürlichen Beschützer mehr hat, dürfte kaum die Mittel für solch eine Bestechung gehabt haben. Ihr Fall scheint von vornherein aussichtslos. Was genau diese Witwe umtreibt, erfahren wir nicht. Wir lesen nur, dass ihr jemand Unrecht getan hat. Jedenfalls ist es wohl keine Kleinigkeit. Sonst wäre sie dem Richter wohl nicht so penetrant auf die Nerven gegangen. Geht es um eine Erbstreitigkeit, einen größeren Betrugsfall oder vielleicht sogar um ein Kapitalverbrechen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dieses erlittene Unrecht ihr Tag und Nacht zu schaffen macht, sie umtreibt. Und deswegen bittet sie immer wieder den Richter, ihr Recht zu verschaffen. So dringend und wohlbegründet ihr Anliegen auch ist, es hat nicht den Anschein, als ob der Stadtrichter ihr Gehör schenken will. Hier heißt es, der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Doch irgendwann wurde er ihrer müde. Was hier so harmlos steht, irgendwann wurde er ihrer müde, drücken andere Übersetzungen anders aus. Die sagen, und er wollte nicht. Aber er wollte nicht. Nö, er hatte einfach, interessierte sich nicht für diese Frau. Also jedem neuen Anlauf der Witwe begegnet der Richter mit einer neuen Weigerung. Der Gedanke, jemandem helfen zu wollen, liegt ihm fern. Das Elend dieser schutzlosen Frau interessiert ihn in seiner Selbstsucht nicht. Kennt ihr solche Sisyphus-Kämpfe? So nennt man das ja, weiß ich, ob ihr das in Erinnerung habt, diese aus der griechischen Mythologie, Sisyphus, der so einen Stein den Berg hochrollt, kaum ist er oben angekommen, dann rollt der Stein immer wieder runter und er muss als Strafe immer wieder den Stein mühsam hochschleppen und er rollt dann immer wieder runter. Das nennt man so, deswegen Sisyphus-Kämpfe. Man macht immer wieder etwas und hat am Ende keinen Erfolg. Immer wieder versucht man es, nichts passiert, nichts ändert sich. Und die meisten Menschen geben dann irgendwann auf. Langes Warten kann einen mürbe machen. Man hat keine Kraft mehr, man will nicht mehr. Möglicherweise habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihr konntet nicht mehr, ihr wolltet nicht mehr. Vielleicht darf ich ein kleines Beispiel erzählen, wo es mir so ähnlich ging, aber es ist wirklich nur ein kleines Beispiel. Ich habe eben ja vorhin gehört mit halbem Ohr, ihr wollt nach Mallorca fliegen, irgendwann in Urlaub, genau. Und bei uns war es im März, da sind wir nach Lanzarote geflogen. Hinflug war alles gut, aber der Rückflug, der fiel dann aufgrund eines Streiks, Hamburger Flughafen, mal wieder ein Streik, muss man sagen, fiel aus. Also der Flug ging nicht zurück. Wir wurden dann in einem weit entfernten Hotel untergebracht am anderen Ende der Insel und mussten die Taxikosten dorthin und am nächsten Tag wieder zum Flughafen zurück erst einmal auslegen. Das würden wir aber alles wieder erstattet bekommen. Na, ich hatte schon so ein bisschen meine Zweifel. Und dieses Geld, 80 Euro, habe ich bis heute nicht. Und irgendwann habe ich auch aufgegeben. Man hat dann auch keine Lust mehr. Jedes Schreiben, jeder Anruf, der endet in der Warteschleife, man wird nichts. Die Mails werden nicht beantwortet. Man wird ausgebremst. Ne? Und ja, wie man häufiger liest, ist das ja manchmal auch Methode dieser Fluggesellschaften, weil man weiß, die meisten Leute hören irgendwann auf. Da sagen, ach, wird ja doch nichts. Natürlich wirklich ein ganz kleines Beispiel und die 80 Euro, die bringen mich ja auch nicht um. Aber das geht auch bei mir um das Gefühl, der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins. Man macht sich die Mühe, alles, es wird einem was versprochen. Und am Ende, nichts kommt, nichts mehr raus. Das nervt schon. Unsere Witwe ist aber hartnäckig. Sie gibt nicht auf. Die Frau kommt immer wieder und lässt sich kaum abweisen. Konsequent macht sie immer wieder ihr Anliegen geltend. Und allmählich wird sie dem Richter lästig. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Das ist hier auch wieder so ein bisschen, sag mal, harmlos übersetzt, damit sie mich verschont. Vom Urtext her ist das viel härter. Da heißt es, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich oder dass sie mir nicht ins Gesicht schlage. Ob das berechtigt war, weiß man nicht. Vielleicht hat er auch sich schon, ist ja so, drehte sich im Kopf, sagt, Mensch, die Frau, irgendwann dreht sie nochmal durch. Ich war vorhin bei den Kindern, die da manchmal ausrasten. Irgendwann rastet sie aus. Und deswegen hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss. Es war also nicht, dass er wirklich überzeugt war, aber sie war ihm lästig. Und das kann schon mal passieren. Wenn jemand sich so in die Enge getrieben fühlt, dann weiß man nicht, wie reagiert er. Wie dem auch sei, diese Witwe jedenfalls schafft es durch ihre Beharrlichkeit, jenen bestechlichen Richter zu überwinden und ihr Recht zu erhalten. Also, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was da war, aber er heißt, sie bekommt Recht. Der Richter spricht den Urteilsspruch, auf den sie so lange gewartet hat. Welch ein Sieg! Scheinbar aussichtslos, aber am Ende doch gewonnen. Das ist schon dieses Gleichnis, das ist ein ganz kurzes Gleichnis. Ich glaube, vier Verse nur. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? So denken es viele. Soll der Richter etwa Gott darstellen? Ein bisschen komisch ist das irgendwie schon. Nein, Jesus stellt dem ungerechten Richter den gerechten Gott gegenüber. Ne? Da haben wir den ungerechten Richter und da ist der gerechte Gott. Und dann sagt Jesus, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Also der Gedanke ist ja der, selbst dieser ungerechte Richter, der sonst auf nichts und niemanden hört, irgendwann lässt er sich von dieser Frau beeinflussen oder er geht auf ihr Anliegen ein. Und selbst wenn dieser Richter das schon macht, wie viel mehr wird der gerechte Gott seinen Kindern zum Recht verhelfen? Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Und Jesus spricht ja auch, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anfliegen, ihr Recht verschaffen? Also wir sind seine Auserwählten. Also Gott hat uns berufen, wenn wir diesem Ruf gefolgt sind, dann sind wir seine Kinder, wir sind seine Auserwählten. Wir sind ganz wertvoll für Gott. Und Gott möchte mit uns ans Ziel kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Tag und Nacht, wie Jesus hier sagt, also praktisch alle Zeit zu ihm rufen, mit ihm reden, in Verbindung zu ihm stehen. Jesus meint hier dieses anhaltende, beharrliche Gebet, also nicht so ein ununterbrochenes Gebet, wo man weder Zeit zum Essen noch zum Schlafen hat, das ist ja klar, wir können da nicht den ganzen Tag irgendwie auf den Knien sitzen und beten. Es geht darum, um dieses innere Zwiegespräch mit Gott, was ich wirklich ja häufig so mache. Und ich glaube, das geht euch auch so. Also wenn manche Leute sagen, irgendwie, da habe ich gar nicht so an Gott gedacht. Ja, das kann mir auch mal passieren. Aber vieles bespreche, bewege ich schon so im Kopf, im Herzen mit Gott. Und solch ein Gebet hat eine Verheißung. Das heißt allerdings nicht, dass es sofort erhört wird. Im Gegenteil, wir müssen damit rechnen, dass unser Anliegen aufgeschoben und verzögert wird. Ich weiß, das ärgert uns manchmal. Das wollen wir eigentlich gar nicht so hören. Wir wollen ja auch gern unseren Willen haben. Und wenn Gott sagt oder auch nicht sagt, nee, ist noch nicht so weit, ja, dann tun wir uns schwer damit. Aber Gott hat einen größeren Blick auf uns, auf seine Gemeinde. So wie wir alle wissen, dass es nicht gut ist, jedem Kind seinen Willen gleich zu erfüllen, so ist es auch mit uns. Im Nachhinein weiß ich, und wisst ihr vielleicht auch, wenn man so nachdenkt, ist man manchmal ganz froh, dass Gott seine Bitten nicht erhört hat. Was hätte man sonst bekommen, ne, unter Umständen? Ja, Gott möchte seine Kinder erziehen. Das ist unabhängig, wie alt wir sind. Das ist, die Erziehung geht bis ans Lebensende. Gott möchte seine Kinder erziehen und dazu gehören auch Prüfungen. Gott lässt uns manchmal bewusst warten. Ja, und er schweigt auch in gewissen Zeiten. Bleiben wir dann dran an ihm? Solche Wüstenzeiten, wie ich das mal nenne, wo es heiß ist und nichts da ist und man Durst hat, solche Wüstenzeiten sind auch immer Zeiten der Klärung und der Erläuterung. Weiß ich auch bei mir. Also da, wo es mir nicht gut ging, wo ich mit Gott gehadert habe, gefragt habe, Gott, du mach doch endlich was. Und Gott hat nicht geantwortet gleich. Ja, das treibt einen ja ins Gebet. Da fragt man Gott, warum? Wir fragen häufig, warum? Aber eigentlich sollen wir ja fragen, Gott, warum machst du das? Wozu ist das gut? Was soll ich lernen? Und da muss Gott uns dann manchmal auch gewisse Dinge klar machen und sagen, ja, das ist vielleicht auch gar nicht gut, was du dir da wünschst. Was hier im Gleichnis der ungerechte Richter ist, das scheint nicht selten Gott zu sein. Es gibt Zeiten, in denen wir das Vaterherz Gottes als hart wie Stein empfinden, als kalt wie Eis, Zeiten, in denen der Himmel wie verriegelt erscheint. Keine Antwort kommt auf unsere Fragen. Kein Blick der Liebe erreicht uns. Keine Zeichen der Gnade halten uns wach. Der Herr schweigt. Warum das alles? Das passiert, weil Gott uns ins Gebet schicken möchte. Und Gott ist dabei nicht dieser ungerechte Richter. Das ist er nicht. Aber Gott macht auch nicht gleich alles, was wir wollen. Wenn alle unsere Gebeten erfüllt wären, dann wäre es leicht zu glauben. Dann wäre es auch gar kein Glaube mehr. Dann würde jeder sagen, ja, ist doch klar, dass ich Gott folge. Aber wäre das Glaube, wäre das Nachfolge? Jesus hat gesagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist Glaube, dann dran zu bleiben und zu sagen, doch, Gott, ich glaube, dass du mein Gebet irgendwann erhören wirst. Wenn du es nicht erhören wirst, sagen wir mal unser kleines Beispiel von der Technik vielleicht, dann ist das auch zu was gut. Dann lebe ich auch damit. Ich vertraue dir trotzdem. Dann geht es weiter. Jesus sagt, ich sage euch, er, Gott, wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Ja, dieses schnell, das könnte jetzt wieder so Fragezeichen aufwerfen. Habe ich ja gesagt, das kann auch mal dauern, kann verzögern. Man muss sagen, das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe oder zu meiner vermeintlichen Ablehnung unserer Gebete. Das schnell ist ein göttliches Zeitmaß. Schnell ist bei uns, ich bete, sofort kommt die Antwort. Bei Gott ist das nicht so. Da gibt es ja auch dieses Wort Kairos oder der richtige Zeitpunkt. Gott weiß, wann der Zeitpunkt da ist. Manche Gebete kann er noch nicht erhören. Und wenn es soweit ist, dann vertröstet Gott uns auch nicht länger. Dann ist er für uns da. Dann gibt er uns das, was wir brauchen. Aber das ist für uns eben schwer auszuhalten. Aber das gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Jetzt zum Schluss, Jesu letzter Satz. Doch wenn der Menschensohn, damit meint er sich ja selbst, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben, wie diese Witwe, die solch einen Glauben haben? Wir fragen uns, wann Gott unsere Gebete erhört. Er fragt sich was ganz anderes. Gott fragt, Jesus fragt, werde ich solchen Glauben, wie ihn die Witwe vorgelebt hat, werde ich diesen Glauben bei euch finden? Das ist das, was Jesus interessiert. Und hier heißt es, wenn er wiederkommt, und das ist auch die Verknüpfung zum Advent. Advent heißt die Ankunft. Wir warten auf die Ankunft, auf die Wiederkunft Jesu. Und wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er uns finden, möchte er Menschen finden, die in diesem Glauben sind, die an ihm dran sind, die beharrlich sich an ihn wenden und glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Wir erhoffen uns die Erfüllung unserer Wünsche von Gott und er wünscht sich diesen tiefen Glauben an ihn. Dazwischen leben wir, das ist Christsein. Bleiben wir im gläubigen Gebet, beziehungsweise suchen wir das gläubige Gebet und werden dabei nicht matt oder lässig. Das wünsche ich uns und das sage ich auch mir selbst. Einen schönen Adventssonntag. Amen.